Ja, ganz herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist so schön, bei euch zu sein. Mich sehr gefreut, auch zu kommen. Liebe Grüße von Ariane. Sie kann leider nicht da sein, sie hat Sonntagsschule. Und ja, uns geht es eigentlich soweit gut als Familie. Wir sind in einer spannenden Phase. Tim ist jetzt gerade so in der Berufswahl, kommt in den dritten Sack. Er ist da voll dran. Und Jael hat zu unserer großen Überraschung eine Gymi-Prüfung bestanden. Das war nicht unbedingt abzusehen. Er kann nach dem Sommerferien da mal sich bei Gymi versuchen. Genau, es läuft immer was. Ja, bei euch wahrscheinlich auch. Ich freue mich auch, mit euch jetzt dieses Gleichnis anzuschauen. Weil ich finde, es ist ein sehr ermutigendes Gleichnis. Und es zeigt auch, dass wir, ja, es gibt Hilfen, wie wir auch in schwierigen Zeiten vielleicht einfach besser durchhalten können, besser aushalten können. Ja, ich weiß noch, wie ich im 2006 das allererste Mal in der FG Bülach war, in der Rathausgasse. Da waren Hans-Uwe und Ruth und Monika im Gebet dort und irgendwie, das ist eine kleine Gruppe und am Anfang war immer ziemlich eine kleine Gruppe und dann ist es dann auch ein bisschen größer geworden und auch jetzt sind wir schon irgendwie da drüben, 8 Personen oder so, mega schön und das verbindet auch und ich möchte das einfach auch ausdrücken, Ruth, ja, von meiner Seite, ganz viel Kraft für alles. Ja, und in schwierigen Phasen denke ich mir vielleicht manchmal, dass wir etwas, ein spezielles Wort von Gott brauchen oder wollen, aber Gott spricht zu uns jeden Sonntag in der Predigt oder auch im eigenen Bibellesen und so auch heute Morgen, Gott will zu uns sprechen. Ist spannend, finde ich, Jesus hat ja ganz geniale Reden gehalten und ein Drittel aller Reden von Jesus, die sind in Form von Gleichnissen überliefert. Also er hat jetzt in Form von Gleichnissen gesprochen. Gleichnisse sind ja Reden in Form von Bildern und Vergleichen. Mit solchen Vergleichen aus dem Alltag heraus will er uns tief ins Leben hineinreden, dass wir etwas besser verstehen können, eine geistliche Wahrheit. Und solche Gleichnisse, die handeln oft von Gott selber, von Gottes Reich, aber auch davon, wie Gott mit uns Menschen umgehen will, was er von uns erwartet. Bei den meisten Gleichnissen geht es Jesus um eine Hauptaussage. Also es geht um den springenden Punkt. Und es ist schwierig oder es ist auch sogar falsch, wenn wir bei Gleichnissen so alle möglichen Details dann anschauen und auslegen, dann kommen wir auf ganz falsche Erkenntnisse kommen. Ganz falsche Fährten. Nun, heute Morgen, wurdet ihr schon einmal in einem Gottesdienst ermutigt, gar nichts zu tun? Wahrscheinlich nicht so oft, also von mir zumindest nicht, wahrscheinlich. Aber heute geht es tatsächlich in diese Richtung, mindestens im ersten Teil der Predigt. Wir beschäftigen uns mit einem der unbekannteren Gleichnisse, das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. Ich finde, das ist ein feines, kleines Gleichnis. Ich finde, man kann fast sagen, das ist irgendwie herzig. Stimmt, das ist nicht so ganz korrekt, aber irgendwie so in diese Richtung, finde ich. Und lesen wir es doch einfach mal miteinander durch. Markus 4, 26 bis 29. Hier heißt es: Mit dem Reich Gottes, erklärte er, verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät hat. Er legt sich schlafen, steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Währenddessen geht die Saat auf und wächst. Wie, das weiß er selber nicht. Die Erde bringt von selbst die Frucht hervor, zuerst den Halm, dann die Ähre und zuletzt das volle Korn in der Ähre. Und sobald das Korn reif ist, lässt er es schneiden. Die Ernte ist gekommen. Interessanterweise gibt uns Jesus hier keine direkte Auslegung. Das macht er oft bei anderen Gleichnissen, aber hier nicht. Und doch können wir es verstehen von der Bibel her. Bei diesem Gleichnis geht es um das Reich Gottes. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, heißt Basileia. Und heißt auch Königsherrschaft. Königsherrschaft. Was ist denn das Reich Gottes in dieser Welt? Das Reich Gottes in dieser Welt ist die Gemeinde von Jesus. Weil dort ist der Ort, eigentlich ist es der einzige Ort, wo Jesus als König angebetet wird, als Gott. Darum hier ist Königreich Gottes, hier ist Basileia. Und darum geht es jetzt in diesem Gleichnis. Was will Jesus uns im Blick auf seine Königsherrschaft, seine Gemeinde, sein Reich Gottes in dieser Welt mitteilen? Nun, wir haben hier einen Bauern. Das Gleichnis zeigt uns einen Bauern. Und der hat Samen und er streut ihn aus. Das tun Bauern so. Und dann legt er sich schlafen. Auch das tun Bauern gelegentlich. Vielleicht ein bisschen weniger als andere, vor allem im Sommer. Die Zeit vergeht und irgendwann beginnt etwas zu wachsen. So ganz langsam drückt etwas so zum Boden raus, ein Prozess beginnt. Zuerst kommt der Halm, dann die Ähre und letztlich dann das Korn. Und das erntet dann der Bauer. Nun, jetzt können wir uns fragen, was ist der Mittelpunkt? Was ist die Hauptaussage? Es geht um das Wachstum. Das ist eigentlich die Hauptaussage, der springende Punkt. Der Bauer schläft und die Pflanze mit dem wachsenden Korn dran, die wächst quasi von alleine. Es ist wie geheimnisvoll. Der Bauer tut eigentlich nichts da direkt. Er geht nicht hin und zieht da immer wieder ein bisschen, dass es schneller rauskommt. Er würde es ja kaputt machen, wenn er das täte. Genau gleich, wie Thomas vorher gesagt hätte. Oder wenn man die Bauern jeden Tag übers Feld fahren würden, käme am Schluss gar nichts raus. Wäre das Platz gewalzt. Also den Bauern braucht es für das eigentliche Wachstum nicht, aber natürlich, es braucht ihn, dass er das Feld bereitstellt, den Samen kauft, den Samen aussät, schaut, dass da nicht irgendwelche Ungeziefer reinkommen. Aber das eigentliche Wachstum, das kann der Bauer nicht machen. Das ist das Geheimnis und dahinter steht Jesus. Also hinter dem Geheimnis dieses Wachstums steht Gott. Und das sehen wir ja auch ganz grundsätzlich in der Natur. Jeden Frühling staunen wir, wie aus so tot scheinenden Bäumen innerhalb von kurzer Zeit, wuff, und die sind grün. Es ist irgendwie so faszinierend. Ein paar Sonnenstrahlen, ein paar Blumen und ein bisschen Wärme und schon drücken die ersten Blumen zum Boden raus und wir können nur zuschauen und staunen. Und ich glaube ja nicht, dass jemand von euch im Keller irgendwo einen Knopf hat, den er am März dann drückt und dann wird es Frühling im Garten. Das eher weniger. Nein, das passiert automatisch und es ist Gott, der hinter diesem geheimnisvollen Wachstum steht und darauf will Jesus mit diesem Gleichnis hinaus. Aber beim Gleichnis hier geht es ja nicht nur um die Natur, es heißt ja, mit dem Reich Gottes verhält es sich wie mit. Also es geht um das Reich Gottes. Und ich möchte zwei Seiten herausstreichen von diesem Reich. Das eine, was Jesus mit diesem Gleichnis verdeutlichen will, das ist weltumspannend. Das hat etwas Weltweites an sich. Gott hat den Samen für das Reich Gottes ausgegossen an Pfingsten, als der Heilige Geist kam. So ist eigentlich der Heilige Geist in gewissem Sinne dieser Samen. Und seitdem wächst das Reich. Seitdem wächst es. Und wir können auch hier wie nur zusehen und staunen und hoffen, dass wir das ein bisschen mitbekommen, weil es ist ja nicht immer so sichtbar bei uns. Und doch, es ist so, es wächst. Es passiert jetzt in der Schweiz, es passiert in Kanada, es passiert in Südafrika und in Paraguay und rund um den Globus wächst das Reich Gottes. Und es ist nicht aufzuhalten. Es wurde schon oft versucht in der Kirchengeschichte, man kann es nicht aufhalten. Es wächst. Aber es ist auch Jesus, dieser Same. In gewissem Sinne auch er. Er wurde ja nach seinem Tod in die Erde gelegt und ist am dritten Tag auferstanden. Jesus ist der Same, aber gleichzeitig ist Jesus auch der Sähende. Und als Sähender sät er nun einerseits mal das Natürliche, die Natur. Die Bibel sagt, alle Dinge sind von Jesus erschaffen worden und er hält alle Dinge zusammen. Also jeden Moment hält er es zusammen, das würde sonst auseinanderfliegen. Und daran sollten wir Menschen ein Stück weit auch demütig werden. Wenn wir uns die Natur vor Augen führen, wie die gewaltig ist und vielfältig und farbenfroh und prächtig, und dann müssen wir uns sagen, wir Menschen, die ganze menschliche Intelligenz, bringt es nicht fertig, nur einen einzigen lebendigen Grashalm herzustellen. Ein Grashalm ist etwas vom Niedrigsten, was es gibt in der Natur. Wir bringen es nicht fertig. Kühe fressen es massenweise, es wächst und wächst und wächst, quasi automatisch bei uns. Aber wir Menschen bringen es nicht fertig. Aber Gott bringt es fertig. Gott tut es, Jesus tut es. Und so haben wir Jesus zu verdanken, dass wir leben können, dass wir ein Umfeld haben, wo wir genug zu essen haben, wo das Klima stimmt. Eigentlich rettet er uns jeden Tag das Leben. Wir erwarten, dass er das tut. Und wenn er es mal nicht tut, dann haben wir vielleicht Mühe. Aber eigentlich macht er das jeden Tag. Und ich nehme das wie für selbstverständlich ein Stück weit. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber wir dürfen ihm eigentlich immer wieder neu Danke sagen. Das ist die natürliche Seite, die irdische. Aber es gibt auch noch eine übernatürliche Seite an dem ganzen, dem Gleichnis, eine Dimension, die übernatürlich ist. Denn Jesus ist als Same auch verantwortlich für das Ewige. Das alles Natürliche ist vergänglich. Unser Körper ist vergänglich. Wir müssen alle sterben, wenn Jesus nicht sichtbar vorher wiederkommt in der Entrückung, müssen wir sterben. Aber nun sagt die Bibel, dass jeder Mensch neben seinem vergänglichen Körper eine unvergängliche Seele hat. Und in dieser Seele liegt ja die Verbindungsmöglichkeit zu Gott. Doch wir Menschen, wir haben uns wie grundsätzlich abgewendet von Gott. Wir wollten unsere eigenen Wege gehen, wollten selber bestimmen. Und die Bibel sagt, dass die Folge von dieser Unabhängigkeit, dass das die Trennung ist, dass man sich von Gott trennt. Jetzt schon, aber dann endgültig, wenn man stirbt. Aber Jesus will diese Trennung nicht. Und Jesus war in seiner Gnade bereit, vom Himmel auf diese Erde zu kommen. Und deine und meine Schuld, all unser Negatives, unser Schlechtes auf sich zu laden, zu nehmen und dafür zu sterben. Und dann ist er auch verstanden und jetzt kann er uns unsere Schuld vergeben und uns ein neues, ein ewiges Leben geben. Wer Jesus annimmt und an ihn glaubt, dem schenkt Gott dieses neue Leben im Himmel. Aber Jesus will uns nicht nur ein ewiges Leben im Himmel schenken, er möchte jetzt schon ein geistliches Leben geben. Entschuldigung. Er möchte echtes geistliches Leben wirken. Schon jetzt. Und das ist dann der Fall, wenn Jesus unser Herr sein darf. Also wenn wir uns leiten lassen vom Heiligen Geist, wenn er unser Leben bestimmen darf, wenn wir nicht nur da ist zum Wissen, zum Dienen, sondern dass er wirklich vorausgehen darf, sagen, jetzt möchte ich, dass du dorthin gehst und jetzt dorthin. Und ich sage, ja, ich mache das. Das ist der Schlüssel. Und die Frage ist, kennst du echtes geistliches Leben? Kennen wir das? Jesus hat sein Leben für uns gegeben als Same. Und dieser Same ist seit Pfingsten am Aufgehen. Seit 2000 Jahren ist dieser Same am Wachsen und am Aufgehen und Gedeihen. Es kommen seitdem Menschen zum Glauben an Jesus. Ich habe Schätzungen gehört, dass pro Tag weltweit etwa 40.000 Menschen zum Glauben kommen. Bülach hat jetzt etwa 22.000, kann das sein? Also stellt euch mal vor, fast zweimal Bülach jeden Tag. Das ist echt gewaltig. Klar, wir würden uns hier ein bisschen mehr wünschen in der Schweiz. Aber wir dürfen uns freuen, es wächst. Es ist die gleiche Pflanze über die ganze Welt hinein. Bei uns ist sie vielleicht ein bisschen weniger stark am Wachsen, aber auch hier. Ich habe gerade vorgestern mit einer jungen Frau sprechen können in meinem Büro und sie hat erzählt, sie ist letzten Oktober zum Glauben gekommen an Jesus. Sie ist katholisch aufgewachsen und hat immer eine Nähe gehabt zu Gott. Und dann hat sie gemerkt, es fehlt aber noch was. Und sie hat mir Tränen in den Augen, hat sie mir das erzählt. Oder vor 4 Wochen ging der Glaubensgrundkurs zu Ende, da war eine Frau dabei, die hat sich im März bekehrt. Wir haben jemanden in der Gemeinde, das ist ein Vorbild, der ist 84 Jahre alt, der geht fast jeden Tag einen Gebetsspaziergang machen beim Uetliberg und er sucht Gelegenheit, um mit Menschen über den Glauben zu sprechen. Der ist so ein Vorbild. Und er hat diese Frau dort getroffen. Die kam mit dem Velo, die ist viel dort vorbei, geht darauf und normalerweise ist die fit. Die ist locker darauf geradelt. Aber an diesem Morgen stand der Ebi, heißt der, stand oben und hat gewartet. Ah, da kommt jemand. Und die Frau ist mit dem Radl gekommen, wie immer, und plötzlich machte sie nicht, hat nicht mehr mögen. Sie musste absteigen, sie hatte keinen Atem mehr. Und so konnte Ebi sie ansprechen. Wenn sie geradelt wäre, dann wäre sie vorbei gewesen. Und sie kam zum Glauben. Also nicht gerade in dem Moment, aber es gab einen Prozess, sie kam zum Glauben. Also auch bei uns passieren solche Dinge. Und wir können uns einfach freuen, es passiert aber auch weltweit. Gerade auch in Ländern, wo schlimme Christenverfolgung herrscht. Das ist ja das Wunderbare, dass dort sogar noch mehr passiert als bei uns. In der Kirchengeschichte gab es auch dunkle Zeiten. wo diese Pflanze scheinbar nicht mehr so stark gewachsen ist, wo man von der wahren Gemeinde nicht mehr viel sah, auch vom Evangelium nicht mehr, aber Gott hat immer einen Überrest bewahrt. Und so ist dieses Wachstum, die Bewegung ist nicht aufzuhalten. Sie wächst, nicht immer gleich stark, nicht überall gleichmäßig, aber sie wächst. Und ich denke, das kann uns einfach freuen. Wir sind in einem, integriert in einen Organismus, die Gemeinde weltweit, die ist unbesiegbar. Die kann man nicht abtöten oder irgendwie zum Erliegen bringen. Jesus ist der Gemeindebauer rund um den Globus. Und er ist verantwortlich für dieses wunderbare Wachstum. Und dann heißt es im Text weiter, und sobald das Korn reif ist, das habe ich jetzt vergessen zu schalten, sind wir hier, ich habe gar nichts geschaltet, nein, wo sind wir? Genau, hier sind wir. Alles klar, Vers 29. Da heißt es, und sobald das Korn reif ist, lässt er es schneiden, die Ernte ist gekommen. Also eines Tages ist dann das Korn reif und dann kommt die Ernte. Der Bauer und seine Mitarbeiter gehen hin, sie schneiden die Pflanze, sie bringen es ein in die Scheune. Und was meint jetzt das? Hier, die Ernte ist gekommen. Das meint der Tag, wenn Jesus die Gläubigen von dieser Erde wegnimmt in den Himmel. Wenn er sie zu sich nimmt. Am Tag der Auferstehung. Die Bibel sagt, Gott wird die Menschen, die mit Jesus gelebt haben, er wird sie auferwecken und ihnen einen neuen Körper geben. Und das wird ein Moment sein, wo über die ganze Welt hinein Millionen von Gestorbenen auferweckt werden. Das kann man sich gar nicht vorstellen, das wird gewaltig sein, wenn das passieren wird. Das ist der Tag der Ernte. Und dann wird das volle Ausmaß sichtbar von dem Wachstum, von der Ernte, von dem, was Jesus mit seinem Samen gemacht hat. Und ich kann euch sagen, also ich kann es mir ja nur annähern, ein bisschen vorstellen, da werden wir zum Staunen nicht mehr herauskommen. Und wir wissen nicht, wie das sein wird. Ich kann mir vorstellen, das wird dann im Extremfall, wird es einige haben, die werden sterben, Christen werden sterben und dann zack, sind sie gar wieder lebendig, weil genau dann die Auferstehung ist. Und wir werden dastehen und werden nicht fassen, was Gott, was Jesus alles durch seinen Samen gewirkt hat. Wir werden mittendrin sein und uns freuen und uns freuen und freuen. Das wird wunderbar sein. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht. Meistens ist es so, wenn man gut unterwegs ist, dann ist die Ewigkeit nicht so neu. Und wenn es schwierig wird, dann kann man sich wie ein bisschen daran festhalten auch, dass diese Welt nicht alles ist. Aber wenn es für dich auch weit weg ist, es wird Realität sein. Es wird so werden, definitiv. Und wir werden mit all den anderen vor diesem wunderbaren Herrn stehen eines Tages und werden den Mund nicht mehr zubringen vor lauter Staunen. Und darauf können wir uns wirklich nicht genug freuen. Nun, das ist die weltumspannende Seite dieses Gleichnisses. Nun gibt es aber noch eine persönliche Seite. Denn der Bauer steht nicht nur für Jesus, sondern für wen steht der Bauer auch noch? Für uns. Für uns. Also jeder Christ ist auch so ein Bauer. Wenn du mit Jesus lebst, dann bist du auch so ein Bauer, dem hat Jesus Same gegeben, damit du ihn aussäst und Jesus daraus Frucht bringen will. Und nun ist die Frage, wie können wir denn diesen Samen aussäen? Das Prinzip ist einfach. Und das finde ich so schön. Im Reich Gottes ist vieles ist einfach. Wir können das aussäen, können wir, indem wir Gutes tun. So sagt es zum Beispiel Galater 6, Vers 9, wo es heißt, wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Das Entscheidende ist ja, dass was wir Gutes tun, tun wir auf die Rechnung von Jesus. Wir tun es zu seiner Ehre, es soll ihm zur Ehre dienen, nicht uns selber. Und darum steckt so viel Potenzial hinter dem, wenn wir Gutes tun. Und darum hat Jesus ein großes Interesse daraus, dass er aus dem Guten, das wir tun, dass er Frucht entstehen lässt. Aber was ist mit dem Guten gemeint, das wir tun sollen? Und ich denke, auch hier können wir ganz einfach in den Alltag hineingehen und bei denen beginnen, die uns am nächsten sind. Das ist bei denen, die verheiratet sind, ist das der Ehepartner. Da haben wir so viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Also bis in die kleinsten Details, dass man denkt, ja, also das habe ich jetzt schon so viel Mal weggeräumt, das kann er selber machen. Und ich sage, nein, okay, Jesus, ich mache es für dich. Und dann macht man das, Gutes tun. Oder was es auch ist. Oder bei den Kindern hat man es, oh, da hört es ja nicht mehr auf mit Gutes tun. Also nicht verwöhnen, sondern Gutes tun. Und irgendwann, das Schöne finde ich jetzt, irgendwann kehrt das. Es hat ein Pastor so herzig in einer Predigt gesagt, wenn ein Kind noch klein ist, dann sagt das Mami zur Tochter, du, wenn sie rausgeht, du, es ist kühl draußen, zieh eine Jacke an. Und viele Jahre später geht die Tochter mit der Mutter raus und da sagt die Tochter zur Mutter, du Mami, es ist kühl draußen, du solltest eine Jacke anziehen. Ist doch so herzig, oder? Das ist doch so schön. Es ist aber auch gut, wenn wir uns bewusst Gedanken machen, wie können wir anderen Gutes tun, so in unseren Möglichkeiten, selbstverständlich. Und auch bei denen, die uns vielleicht auch sowieso im Alltag begegnen, wie bei den Nachbarn. Ich glaube, auch hier können wir im Laufe der Zeit viel, viel Gutes tun. Und es ist, glaube ich, auch gut, wenn wir uns mal zwischendurch wie Gedanken machen. Was könnte ich tun in der nächsten Zeit? Mal planen, nicht das einfach so auf sich zukommen lassen. Vielleicht ergibt sich was, vielleicht auch nicht. Sondern wie gezielt. Oder auch im Geschäft. Wie kann ich den Arbeitskollegen unter die Arme greifen? Aber auch in der Gemeinde. In der Gemeinde gibt es so viele Möglichkeiten, wie wir anderen Gutes tun können, wo wir helfen können. Und besonderes Gewicht hat es, wenn wir nicht nur denen Gutes tun, die nett sind. Jesus sagt in Lukas 6, wir sollen auch sogar den Feinden Gutes tun. Und das ist ja nicht etwas, was wir gerade automatisch so intus haben. Den Netten machen wir es noch gerne so automatisch. Aber dass dann wie in der zweiten Reaktion, doch, komm doch, ich mache es jetzt erst recht. Auch wenn er ein bisschen mühsam ist oder ein Doofer oder was auch immer. Es fällt mir auch auf, dass mehrere Stellen das Tun des Guten verbinden mit der Aussage, werdet nicht müde. Werdet nicht müde, warum? Wenn wir den Samen aussäen, indem wir Gutes tun, dann wird die Ernte daraus erst in einer gewissen Zeit kommen. Also zwischen Aussäen und Ernten ist eine Zwischenzeit und wir wissen nicht, wie lange die dauert. Der Bauer, Karl, du weißt ungefähr, wann deine Ernte hochkommt, oder? Eben, das kann man abschätzen, dann kann man planen. In der geistlichen Welt ist es nicht so. Da weißt du es nicht. Das kann sehr schnell gehen, kann aber auch enorm lange gehen. Ich habe gerade vor kurzem von einer Frau gehört, die hat 43 Jahre für ihren Ehemann gebetet, der nicht gläubig war. Dann ist sie gestorben. 2 Wochen nach ihrer Abdankung ist er zum Glauben gekommen. Manchmal braucht es so viel Atem, wie wir ihn gar nicht haben auf dieser Erde, aber Gott wirkt dann auch. Und das Ganze, das braucht Ausdauer, weil wir die Zwischenzeit nicht kennen. Und heutzutage ist Warten ja nicht so cool. Ich weiß nicht, ob ihr auch ein bisschen ungeduldig seid wie ich. Es ist nicht meine Stärke, wirklich gar nicht. Dummerweise ist das auch eine von den Geistesgaben. Also ich weiß nicht, was mir falsch läuft. Aber auf jeden Fall, es braucht Geduld. Und Jesus sagt, im Reich Gottes geht es eben nicht schnell immer. Es braucht Zeit. Gemeindebau braucht Zeit und einen langen Atem. Und diese Zwischenzeit, die können wir nicht abkürzen. Und gerade wenn wir die Landwirtschaft als Beispiel nehmen, sehen wir das gut. Früher hat man so die Felder bearbeitet. Hast du das auch noch, Karl? Keins nicht mehr, hä? Das hat Zeit gebraucht. Bis ein Feld dann durchgearbeitet war, das hat Zeit gebraucht. Heute sieht es eher so aus. Ich weiß nicht, wie viel PS der hat, ob der nicht die Böden kaputt macht mit dem Gewicht, ich kenne mich da nicht so aus, oder vielleicht auch so. Also das sind dann andere Dimensionen, da geht es viel, viel schneller. Aber wisst ihr was? Wächst es denn schneller auf wegen dem? Es wächst ja genau gleich schnell. Das Feld ist zwar schneller bereit, aber das Wachstum geht nicht schneller wegen dem. Im Reich Gottes muss man die Zeit zwischen dem Säen und dem Ernten aushalten. Auch wenn man noch keine Frucht sieht, und das ist schwierig. Das ist schwierig. Und darum sagt Jesus ganz fest, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Und das heißt es an mehreren Stellen in der Bibel, werdet nicht müde, auch wenn ihr keine Frucht seht, bleibt dran, bleibt dran, bleibt dran. Werdet nicht müde. In welchem Bereich bist du aktuell herausgefordert, dran zu bleiben, auch wenn du noch keine Frucht siehst? In welchem Bereich? Nicht selten geht es ja den Eltern auch so in der Erziehung. Da sagt man etwas tausendmal und irgendwie hat man den Eindruck, es nützt gar nichts. Aber irgendwann sieht man, dann die Frucht aufgeht. Oft ist es ja sogar auswärts. Wenn die Kinder auswärts sind, hört man das mit der Rückmeldung, der ist ganz nett und hat das und das gemacht. Und so, was? Bei H2 macht er das nie. Aber gut, immerhin auswärts, mal am Anfang. Vielleicht gibt es auch Situationen, wo wir uns fragen, lohnt sich das überhaupt, dieser ganze Aufwand? Man sieht ja nichts. Lohnt es sich? Wo man in Menschen investiert, auch im Gemeindekontext, da wird man enttäuscht. Und nun will Jesus, dass wir uns nicht vom Enttäuschtsein runterdrücken lassen oder mindestens nicht dauerhaft, sondern dass wir dann wieder hochrappeln in der Kraft von Jesus und sagen, ich bleibe dran, ich mache weiter. Ich will einen langen Atem haben, weil die Zeit zwischen Aussehen und Ernten, die hat einfach eine gewisse Zeit. Aber das Gleiche sagt hier weiter, die Erde bringt von selbst die Frucht hervor. Und das griechische Wort für von selbst heißt automatos, automatisch. Also das Ganze ist wie ein Automat, ein geistlicher Automat. Da wirfst du oben die Münze rein, dann rabbelt es und dann kommt unten das Produkt raus. Nur dummerweise wissen wir nicht, wie lange es geht, bis das Produkt rauskommt und wissen auch nicht so ganz genau, was rauskommt. Aber es kommt raus und irgendwann, es kommt raus. Ich habe die Geschichte einer Frau gehört, die hat in Wienhausen im Norden von Deutschland gelebt, das ist ein kleines Dorf. Und diese Frau war im ganzen Dorf als komische Person bekannt, weil sie hat mit einer großen Ausdauer christliche Schriften in alle Briefkästen eingeworfen. Über viele Jahre hat sie das gemacht und hat keine sichtbare Frucht gesehen. Und dann ist sie im Sterben gelegen, schließlich. Und genau in dieser Zeit war ein junger Mann da, ein 20-jähriger Mann, der war langweilig, war zu Hause, der hatte mit dem Glauben nichts am Hut, gar nichts. Seine Hobbys waren Tanzen und Töffs. Und es war ihm langweilig und er ramscht so in einem Stapel Zeitungen und er stößt auf eine Schrift, die diese alte Frau in ihrem Briefkasten dort als Familie geworfen hat. Er liest die Schrift und es trifft ihn. Es entsteht diese Frucht, von dem unser Gleichnis hier spricht. Er bestellt noch mehr Schriften, kommt zum lebendigen Glauben an Jesus. Und weiß jemand, wie der Mann heißt? Wilhelm Pals. Ich denke, einige kennen ihn. Er ist heute 86 Jahre alt. Wilhelm Pals war ein sehr großer, begnadeter Evangelist. Auch in der Schweiz war er sehr aktiv. Es kamen ganz viele Menschen zum Glauben. Der hat im April 1983 hat er in Zürich, Hallenstadion, 2 Wochen evangelisiert. 14 Tage Evangelisation. Hallenstadion. Stellt euch mal vor, war jemand dort? Darf mal schauen? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boah, ist jemand zum Glauben gekommen dort? Beat ist zum Glauben gekommen. Halleluja. Hey, stell dir mal vor. Beat, du kannst dieser Frau, kannst du mal Danke sagen, dass sie nicht aufgehört hat. Sie hat keine Frucht gesehen. Und ich weiß nicht, vielleicht waren das 9.999 Flyer, wenn sie dann aufgehört hätte. Und der 10.000. war vielleicht der für Pauls. Ich weiß es nicht. Stell dir mal vor, was für ein Segen. Diese Frau hat eine direkte Verbindung zu heute Morgen, zu Beat, zu uns als Gemeinde. Stellt euch mal vor, ist ja gewaltig. Das ist, wenn man dranbleibt. Gott kann solche einfachen Dienste brauchen. Und durch Wilhelm Pals sind ja so viele Leute zum Glauben gekommen. Einige von den Leuten haben mehrere FWGs gegründet, andere Gemeinden gegründet. Bis ins Ausland hat das Auswirkungen gehabt. Als diese Frau den Flyer bei Pals eingeworfen hat, hatte sie nicht die leiseste Idee, was daraus entstehen würde. Sie hat einfach ihren Dienst getan. Sie hat die Schrift verteilt. Gott wirkt durch einfache Dienste, durch einfache Taten. Könnte es sein, dass er auch durch uns wirken will? Ja. Ja. Nochmals, Säen und Ernten hat eine Zwischenzeit. Wir dürfen nicht auf die Ernte schauen, warten und erst dann machen wir es wieder, sondern wir konzentrieren uns auf Säen und überlassen uns, lassen die Zwischenzeit und das Ernten dann Jesus selber. Ich möchte mich daran festhalten. immer wieder, ich will dranbleiben, auch wenn ich noch keine Frucht sehe, ich möchte treu, geduldig meinen Dienst tun, es fällt mir nicht immer so leicht, muss ich euch sagen. Es fällt mir wirklich nicht immer leicht, aber ich will mich wieder aufrappeln und will dranbleiben. Und diese alte Frau ist seit längerer Zeit in der Ewigkeit. Stellt euch mal vor, wenn der Tag der Ernte kommt und sie sieht, was Jesus aus ihrem einfachen Dienst getan hat, wie wird es ihr gehen? Die wird sagen, was? Ich habe gar nichts gewusst, ich habe gar nichts gesehen. Das ist ja gewaltig, was er durch meinen Einsatz getan hat. Und vielleicht geht es dir genau gleich, wenn du mal vor Jesus stehst, dass du sagen musst, hey, ich habe das gar nicht gewusst, dass er durch mich so gewirkt hat. Und darum bleib unbedingt dran. Hör nicht auf, auch wenn du nichts siehst. Für Gott kommt es nicht darauf an, dass wir einen großen, fruchtbaren Dienst tun jetzt, sondern dass wir das tun, wo er uns hingestellt hat und dass wir treu bleiben. Und wenn wir es nur für ihn tun, wir tun es für ihn und das ist sowieso das Größte. Wir sollen uns nicht aufhalten lassen, nicht müde werden, nicht entmutigen lassen, bleiben wir dran. Dann wirkt er das Entscheidende und das Große. Ich finde dieses Gleichnis enorm ermutigend. So ermutigend. Einerseits wirkt Gott jetzt weltweit dieses Wachstum unaufhaltbar. Niemand kann es stoppen, niemand kann es sonst tun, nur Gott selber, diese weltweite Gemeinde. Und andererseits gibt er uns Samen in die Hand, dass wir es ausstreuen können in unserem Alltag, mit unseren Gaben. Gott will unseren einfachen alltäglichen Dienst gebrauchen, unser unermüdliches Gutes tun, solange wir hier auf dieser Welt sind, bis er uns abberuft. Und dann beruft er uns ab und dann geht's wirklich dann erst richtig los. Aber versuchen wir uns auch vorzustellen, wie wir in der Ewigkeit mal vor Jesus stehen und staunen und uns freuen, was er aus unserem einfachen, bescheidenen Einsatz gewirkt hat. Und so will uns dieses Gleichnis ermutigen, dass wir nicht nachlassen, dass wir für Jesus da sind und weiter säen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, es ist so gewaltig, was du für Plan hast. Und was du am Machen bist, weltweit auch. Herr, schenke uns noch mehr offene Augen, dass wir es noch mehr sehen können. Und wir sind Teil davon, wir sind der gleiche Organismus. Und gleichzeitig, Herr, willst du aber auch durch uns wirken, im Kleinen, im Bescheidenen, im Einfachen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, du siehst, wie wir dran sind. Vielleicht sind wir entmutigt. Vielleicht sind wir einfach auch abgedrückt und traurig, wenn wir denken, ich bin nicht wert, auf mich kommt es nicht darauf an. Hilf, dass wir jetzt einfach sehen, mal, du willst durch uns wirken. Auch wenn es im Kleinen ist, auch wenn wir keine Frucht sehen. Wir können immer auf andere schauen, die mehr Frucht haben. Andere Pastoren, andere Gemeinden, andere Personen. Aber wir sollen auf uns schauen, auf dich in dem Punkt. Dass wir einfach treu unseren Dienst tun. Und wir danken dir, Herr, und freuen uns auch darauf, wenn wir mal vor dir stehen und können staunen, was du alles gemacht hast durch uns, was wir jetzt gar nicht gesehen haben. Danke vielmals. Amen.